SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Tierarzt, Polizistin, Pilot, Astronautin oder Feuerwehrmann. Das sind die häufigsten Berufswünsche von Kindern. Mein heutiger Gast wollte dagegen schon als 12-Jähriger Filme machen. Adrian Schwarz ist heute prämierter Nachwuchsfilmer, studiert an der Hochschule Offenburg Mediengestaltung und Produktion und arbeitet gerade an seinem Abschlussfilm, den ersten abendfüllenden Spielfilm mit heute 26 Jahren. Adrian Schwarz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Wie kommt man denn als 12-Jähriger zu diesem Berufswunsch?
Indem der Vater einem eine Mini-DV-Kamera in die Hand drückt und sagt, mach doch mal, und dann ein paar spielfreudige und willige Freunde um einen in seiner Nachbarschaft wohnen, die dann sich nach draußen beten lassen und Filmchen drehen lassen mit sich, die sich rekrutieren lassen sozusagen für dieses Abenteuer.
Ja. Da haben Sie also schon als 12-Jähriger tatsächlich Filme gemacht. Worum gingen die?
Um wahrscheinlich das Nacheifern von irgendwelchen epischen Szenen aus Herr der Ringe oder irgendwelchen Büchern, die man auch eher noch gelesen hat, vielleicht gar nicht so viel, nur Film als Vorbild, und dann eben, ja, Kämpfchen, Elfen gegen Orks oder was weiß ich, Bandit gegen Gendarm, ja, so wie man es eigentlich kennt vom Spielen her halt noch. Und dann wurde natürlich alles Mögliche ausprobiert und versucht, da irgendwie Spannung zu erzeugen.
Haben Sie die Filme heute noch?
Teils.
Wenn Sie die heute anschauen, was denken Sie dabei?
Ich amüsiere mich unheimlich, am besten natürlich im Kreise meiner alten Freunde.
Genau. Der Filmemacher Adrian Schwarz ist mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. We All Go Up heißt sein erster Spielfilm, an dem er gerade arbeitet. Dieser Film wird der Abschluss Ihres Studiums sein, Herr Schwarz, an der Hochschule Offenburg. Mediengestaltung, Produktion, Film, Animation, Grafik, Interaktion heißt dieser Studiengang.
Ja.
Langer Name für einen Studiengang.
Richtig, das ist auch Grund für viele Amüsements der Studierenden. Also da wird oft drüber geschmunzelt, aber es ist einfach ein Experimentallabor sozusagen, in dem man sich ausprobieren kann in eben all diesen verschiedenen Disziplinen, und das gelingt auch ganz gut, finde ich.
Worum geht es in Ihrem Abschlussfilm?
In meinem Abschlussfilm wird ein dystopisches Szenario erklärt, in dem sich der Mensch eine Technologie erschaffen hat, mit der er sich hochladen kann, ja, also in ein digitales Paradies. Und das klingt jetzt alles erstmal ganz schrecklich dystopisch und Science-Fiction-lastig, ist aber letzten Endes, wird viel schmalspuriger und total entspannt abgehandelt sozusagen. Es geht um ein Device, mit dem dieses Hochladen möglich ist, und letzten Endes bespricht der Film anhand der Protagonisten, anhand Charlie, einem jungen Mann, der sich versucht, eben in seinem Leben zurechtzufinden, und Marabella, einer jungen Frau, die das Gleiche tut, bespricht er eben oder behandelt er die Problematik dieser Leere oder dieses Problems an sich, wenn dann das menschliche Dasein nichts mehr wert ist durch technologische Errungenschaften. Ja? Also wenn das Leben selbst quasi an Wertigkeit, an Wichtigkeit verliert und die Flucht ins Digitale, ins Technologische sozusagen die einzige Zukunft und der Mainstream zu sein scheint. Also klare Parallele natürlich zu dem, was sowieso schon passiert.
Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen? Warum wollten Sie sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen?
Weil es mich brennend interessiert, was mir, meiner Generation und vor allem auch, denke ich mal, den nachkommenden Jahren, Generationen, wie auch immer, denn eigentlich angetan wird durch die technologischen Errungenschaften unserer Zeit, ja, was mit uns passiert, wenn wir immer weiter unser Leben ins Digitale verlagern, in irgendwelche virtuellen Räume verlagern. Und weil ich dieses Gedankenexperiment einmal filmisch untersuchen wollte und auch den Frust und vielleicht auch die Verlorenheit meiner gleichaltrigen Mitmenschen oder auch natürlich anderer darstellen wollte im Sinne einer solchen dystopischen Handlung.
Aber ist das für Sie eine reale Zukunftsvision, dass wir uns da irgendwann unserer biologischen Hülle entledigen, um in einem virtuellen Paradies zu leben, dass die Realität gar nicht mehr im jetzt aktuellen Raum stattfindet, sondern eben im Netz?
Ja, das ist ja die Frage, ne? Also inwieweit ist das vielleicht schon so? Also inwieweit wird denn die realistische Grenze sozusagen ins Digitale oder ins Virtuelle reingeschoben? Also ist es weder noch eine reale Zukunftsvision oder nicht. Ja? Es ist einfach für mich möglich, dass diese Technologie sich eines Tages entwickeln lässt. Genauso wie es möglich ist, dass wir vielleicht den Planeten vor der 2-Grad-Grenze retten oder uns retten, nicht den Planeten, weil der Planet muss ja nicht gerettet werden. Aber ich denke, der Mensch ist doch so ein findiger und wachstumsorientiertes Wesen, dass er sich doch eher, in meiner Wahrnehmung zumindest, eher der Wahrscheinlichkeit verschreibt, diesen Wachstum woanders fortzuführen, anstatt vielleicht die Problematik wirklich im Hier und Jetzt zu ändern oder auf unserer Erde zu ändern. Ja.
Obwohl der Film in der Zukunft spielt und der ja eigentlich überall hätte handeln können, haben Sie im Schwarzwald und in der Region gedreht. Warum hier?
Weil es super schön ist. Also weil der Schwarzwald eine dystopische Kulisse bieten kann, eine ruhige Kulisse, Stille bereithält und einfach ganz tolle Ecken hat, die filmisch sich total anbieten.
Also, an welchen Orten haben Sie gedreht?
Wir haben im Kinzigtal gedreht, in Oberwolfach, in Schiltach, beziehungsweise einem Ablegerort von Schiltach. Ich weiß gar nicht, es ist kein richtiger Ort, es ist nur so ein paar Häuser quasi zusammengerafft irgendwie. Und in diesen Weiten dieser Täler quasi oder auch in den Engen dieser Täler, ja, aber das wird dann natürlich oben auf den Plateaus immer schön, geht dann das Herz auf sozusagen, wenn man durch die dunklen Täler gefahren ist.
Man hört durch, Sie sind mit ganzem Herzen Schwarzwälder.
Nee, bin ich nicht, aber zugezogener, ja. Also begeisterter Zugezogener, so kann man sagen.
Ja. Das Problem, das alle Filmstudenten haben, wenn sie einen Film realisieren wollen, ist ja das fehlende Budget. Und viele, die bei Ihrem Film mitgewirkt haben, haben das für lau getan oder für eine kleine Tagesgage. Auch Profis, die schon im Beruf stehen.
Ja.
Ist das so üblich?
Ja, das ist so üblich beim Studentenfilm. Da wird supported und unterstützt, wo es nur geht. Natürlich auch im Sinne einer Schauspielleistung von sogenannten oder gestandenen Profis, ja, die ganz sicher auch das waren bei jetzt in unserem Fall. Natürlich aber genauso denen, die jetzt nicht als Profis gelten, also den Mitstudenten, die da ihr ganzes Herzblut, ihre Zeit, ihre Freizeit, alles rein investieren, um da irgendwie 2-3 Wochen dabei zu sein und ohne die es nicht gehen würde, ne, ist klar.
Also das ist sowas wie ein Ehrenkodex im Filmbusiness.
Ja, es muss halt. Also ich habe noch keine andere Lösung gesehen, weil Löhne bezahlen, das würde dann jegliches zusammengekratztes Budget definitiv sprengen. Ja.
An welchen Stellen mussten Sie denn improvisieren, weil das Geld eben nicht da war?
Am meisten im Szenenbild. Also es geht im Film zum Beispiel um einen Bestatter und dieser Bestatter leistet Akkordarbeit, weil sich so viele Leute eben hochladen und ihre Körper zurücklassen sozusagen, die dann ja nach und nach austrocknen. Und quasi verenden, ja. Und jetzt müssen die alle beseitigt werden und das wird mit einem portablen Krematorium gemacht. Und dieses portable Krematorium ist zum Beispiel einfach ein Handstaubsauger. Das sieht natürlich nicht mehr so aus, aber war mal einer, ja, oder ist immer noch einer. Ja,
genau. Also die Special Effects, da haben Sie ein bisschen improvisieren müssen.
Da mussten wir komplett improvisieren. Felix Goral, mein Freund vom Szenenbild, hat da wirklich alle Schrauben gedreht, um irgendwie was hinzubekommen. Ne? Also klar, mit ganz schmalem Budget, logisch.
Die Dreharbeiten haben im vergangenen Jahr im Spätsommer stattgefunden, also unter Pandemiebedingungen. Was hieß das für die Dreharbeiten?
In unserem Slot, ich glaube, wenn man jetzt einen Film drehen würde, wäre es wieder ganz anders. In unserem Slot, wo es so entspannt war mit den Zahlen und wo wir so viel Glück hatten, auch über die Bedingungen, die da dann trotz Pandemie vorgeherrscht haben, war es okay. Also es hieß Maske auf, Abstand halten, Essensausgabe individualisiert. Da kommt dann der Caterer, bringt Essen, schöpft es dir raus, du darfst nur die Box abholen, dann kommt der Nächste in der Schlange und so. Und da sind halt 1,50 Meter Abstand und so. Und drin natürlich klar, Maske, oberstes Gebot und Lüften und so. Also es hat verlangsamt den Drehprozess im Prinzip. Man braucht ein bisschen mehr Kohle wegen den Hygienevorschriften, also Masken, Desinfektionsmittel möchte man ja bereitstellen, alles Mögliche muss immer wieder gereinigt werden, die Toiletten, die Stative, was weiß ich. Und es dauert halt ein bisschen, auch zeitbedingt, ne? Klar. Also, aber an sich geht's, also war okay.
Trotz der schwierigen Umstände und trotz des mangelnden Budgets, das ist ja Ihr Abschlussfilm und wahrscheinlich werden Sie sich immer daran erinnern. Welche Erinnerungen werden die schönsten sein, die Sie wahrscheinlich nie vergessen werden?
Gemeinsam wirklich schöne Filmmomente zu schaffen, also für mich, ja, also in meiner Autorenperspektive. Also wenn man das Drehbuch schreibt, dann sitzt man da ja immer alleine. Wenn man schneidet, sitzt man wieder alleine. Da im besten Fall halt mit einem kongenialen Partner, Partnerin, die da mit drüber schaut. aber in diesem Team am Set selbst wirklich große, für uns große Momente zu erzählen, ist doch das Schönste, was man schaffen kann. Ja, auch wenn es ganz stressig ist oft und ganz viel Druck herrscht oder Druck auf dem Kessel ist sozusagen und man irgendwie immer durchkommen muss und gegen die Zeit ankämpft. Aber dann gibt es diese Momente, wo einfach was passiert, wo Zufälle passieren, wo der Schauspieler irgendwie was aus dem Hut zaubert, was man nicht erwartet hat in der Vorbesprechung, in den Proben und. Und auf einmal geht das Licht auf, ja, und man hat da dieses Gefühl, boah, jetzt hat's geklappt. Und das ist das Beste. Also diese Momente sind Errungenschaften des künstlerischen Schaffens.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, mit 12 haben Sie angefangen, Filmideen zu entwickeln. Was haben Ihre Eltern, Ihre Familie eigentlich dazu gesagt, dass Sie Filmemacher werden wollten?
Ich glaube, die fanden das immer erfrischend, ganz gut, weil sie nicht genau wussten, wie diese wirtschaftliche oder zukunftsperspektivische Realität aussieht. Ich denke, dass das früher oder in den Anfangszeiten ganz stark noch wie ein Spiel war. Hm. Und deswegen wurde das einfach unterstützt, wie wenn das Kind halt rausgeht, um Fußball zu spielen. Also, ne? Genau das.
Aber aus den fußballspielenden Kindern werden auch selten Fußballprofis. Aus ihnen ist jetzt ein Filmemacher geworden. Sie sind 1994 in Stuttgart geboren und in Korb im Rems-Murr-Kreis aufgewachsen. 10.000 Einwohner. Wie weit war es zum nächsten Kino?
Erstmal mit 12 weit in die nächstgrößere Stadt. In dem ist man nicht so oft gekommen. Auch wenn es jetzt nicht so klingen soll, als wäre man da nicht nie gewesen. Aber es war doch ein Stück, ja, als Kind auf jeden Fall. Das Kino war fern, ja.
Und wie häufig im Jahr waren Sie dann da?
Gar nicht so oft, glaube ich, weil das war bei uns in der Family einfach nicht so das Programm. Natürlich war ich da, aber eher mal so mit Kindergeburtstagen von Freunden dann. Mhm. Aber also später umso mehr, ne?
Also Ihr Vater hat Ihnen die Videokamera geschenkt, aber Film war jetzt ansonsten nicht ja eins der großen Hobbys in Ihrer Familie.
Nee, war der klassische Sonntagabend-Tatort war das Programm, ja, in meiner Familie. Und deswegen war Film eher was sehr rohes und unerforschtes. Und da konnte ich mich total austoben, weil das eben niemanden interessiert hat. Und da hatte ich quasi mein Alleinherrschaftsrecht, was natürlich total schön war, weil ich dann da in sowas reingesprungen bin, was eben auch bis heute jetzt nicht in der Nähe meiner Eltern oder meiner Freunde oder meines Verwandten liegt.
Aber hatten Sie Lieblingsfilme als Kind, als Jugendlicher?
Erst später mit 14, 15 dann am Anfang noch gar nicht.
Was waren das für Filme?
Herr der Ringe dann auf jeden Fall.
Die großen.
Ja, die Epen. Ja, genau.
Die Monumentalfilme. Welche Filme gefallen Ihnen heute? Was machen Filme aus, die Sie toll finden heute?
Ja, also mir gefallen unfassbar viele Filme. Ich bin zurzeit total auf dem italienischen Kino der 60er, 70er Jahre hängen geblieben, auf Antonioni, Bertolucci, später dann Fellini, alle diese Namen, die begeistern mich enorm. Mich begeistern vor allem oder zutiefst berühren tun mich Filme, die mir etwas Neues über den Menschen erzählen, die mich zum Reflektieren verführen, ja, obwohl ich das vielleicht gar nicht bewusst möchte, die mich irgendwie in eine Stimmung versetzen, in der ich mich selber wiederfinden kann und in die ich mich selber hineinsehne. Also zum Beispiel habe ich vor wenigen Tagen den Film The Passenger oder Beruf Reporter heißt der Film auf Deutsch von Antonioni geschaut mit Jack Nicholson und Maria Schneider. Und es geht um die Verlorenheit und die Sehnsucht, jemand anderes zu sein in diesem Film. Und das ist einfach ganz großartig, wie das dieser Film erschaffen kann, einem diesen Wunsch als eigene Sehnsucht sozusagen beizubringen. Ja, also unglaublich.
An Ihren bisherigen Filmen ist ja auffallend, dass Sie gerne so lange Einstellungen filmen, wogegen das gesprochene Wort eher so knapp ausfällt, sage ich mal. Sagt das sinnliche Bild mehr?
Das hoffe ich. Als Filmemacher ist das meine Berufung, das zu glauben, ja. Und ich glaube, das möchte jeder Filmemacher irgendwie Bilder aufladen, Bildern einen Sinn geben, natürlich auch mit dem Ton dann fusioniert. Also ja, das Bild sagt mehr wie das gesprochene Wort, glaube ich schon, ja.
2018 haben Sie für Ihren Kurzfilm Liebesstreifen einen deutschen Jugendfilmpreis gewonnen. Was ist das für ein Film? Worum geht's da?
Da geht's um ein Liebespaar im jugendlichen Alter. Das ist ein ganz klassischer Zwei-Personen-Film sozusagen. Und die versuchen sich zu lieben, schaffen das aber nicht und müssen dann lernen, was zum Lieben auch dazu gehört, nämlich das Loslassen.
Das ist eine fiktionale Geschichte. Dann gibt es einen Kurzfilm von Ihnen, der heißt Im Reich des Squatters. Das ist mehr so ein dokumentarischer Film, der im vergangenen Jahr im Juli auf dem Trinationalen Filmfestival Shorts in Offenburg uraufgeführt wurde. Da zeigen Sie die Arbeit der Müllarbeiter in Kairo. Wie kam es denn zu diesem Filmprojekt?
Zu diesem Filmprojekt kam es über eine Kooperation und eine Mitarbeit an einem noch übergestellten künstlerischen Forschungsprojekt Deglobalize von meinem Professor Daniel Fetzner, mit dem ich innerschulisch und außerschulisch an der Hochschule Offenburg quasi Kunst- und Medienprojekte realisiert habe. Und als wir dann in Kairo vor Ort waren, um dort nach dem Terrestrischen zu forschen, habe ich den Squatter drehen dürfen und bin dann noch ein zweites Mal hingeflogen, um diesen Film dann wirklich zu realisieren. Also ich habe dann quasi einmal Vorarbeit geleistet und dann bin ich nochmal alleine hin und habe dann den Film gedreht.
Mhm. Deutscher Jugendfilmpreis, Trinationales Filmfestival Shorts in Offenburg. Wie wichtig sind solche Festivals? Wie wichtig sind solche Auszeichnungen für den weiteren Werdegang eines Jungfilmemachers wie Sie? Wie hat Sie das weitergebracht?
Hoffentlich sind die überhaupt nicht wichtig. Also ich messe diesen Preisen keinerlei Bedeutung bei. Ich freue mich natürlich über die Anerkennung, aber ich möchte einfach nur von Projekt zu Projekt denken und hoffe, dass die Preise keine Relevanz haben in meinem Leben.
Sie haben mit anderen Filmbegeisterten das Wendefilm-Kollektiv gegründet. Auf Ihrer Internetseite steht, wir stehen für Kreativität, Visionen und Teamwork. Was sind wir? Wer sind wir?
Lukas Mehl, Christian Belz und Sebastian Lindler und meine Wenigkeit. Und wir sind einfach vier verrückte Freunde / Kommilitonen, die sich dann zusammengeschlossen haben und versucht haben, einfach eine Plattform für unsere Werke zu kreieren. Ja. Mhm. Und das halt eben auch kollektiv natürlich zu denken, Filme machen, ne? Das ist klar.
Warum ist das wichtig, so eine Zusammenarbeit und Vernetzung, wenn man in der Filmbranche bestehen will?
Also die Vernetzung ist sicherlich immer wichtig, weil man nur so an die Ressourcen kommt, die man benötigt, um seine Werke auch umzusetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein auditives Problem habe, gehe ich zu Sebastian. Wenn ich ein anderes Problem habe, gehe ich zu jemand anderem. Ja, also produzieren tue ich mit dem Lukas, mit dem Luke zum Beispiel, der da eher dann quasi ins Rennen kommt. Und von dem her ist einfach die Aufgabenteilung doch enorm wichtig, wie in jedem anderen Beruf auch. Ne?
Also. Warum Wende? Filmkollektiv. Was wollen Sie wenden?
Gute Frage. Der Christian und ich haben damals gemeinsam das Filmemachen auf der Wendeplatte zwischen unseren beiden Häusern begonnen und da war es uns nichts Besseres eingefallen, als das Wendefilmkollektiv nach dieser Wendeplatte zu benennen. Also wir wollen gar nichts wenden, wir wollen uns nur erinnern eigentlich, was total nostalgisch ist und ein bisschen schwer zu erklären.
Am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, Critical Zones heißt die, ist wegen der Pandemie allerdings nur online zu besuchen, aber immerhin. Und im Rahmen dieser Ausstellung gibt es auch eine Kurzfilmreihe dort zu sehen, Terrestrial Field Studies, an der Sie mitgearbeitet haben. Was sind das für Kurzfilme?
Das sind observatorische Kurzfilme, die ich gemeinsam mit dem auditiven Partner Ephraim Wegner realisiert habe, die wirklich sich ganz auf einen Ort oder eine Stimmung an einem Ort vielleicht eher einlassen. Ja? Also die versuchen filmisch wirklich nur zu beobachten und diesen Ort zu übersetzen sozusagen.
Hm. Können Sie mal ein Beispiel nennen, was man da sehen kann?
Ja, zum Beispiel im zweiten Teil der Serie oder der Filmreihe, eigentlich ist es eine Kurzfilmreihe, sind wir an einer Ziegelei im Umland von Kairo, im Nildelta in Ägypten und beobachten quasi den Prozess des Ziegelherstellens, also die terrestrische Arbeit. Ja, terrestrisch heißt ja von der Erde kommend oder zur Erde kommend und man versteht es in diesem Film de facto dann so, dass eben mit dem Material, dem Lehm, etwas hergestellt wird. Und wir beobachten ganz plump sozusagen diesen Prozess, aber da entstehen natürlich unheimlich wundersame, geisterhafte Momente, Prozesse, ja, wo Mensch in die Natur eingreift, wo dann die Natur wieder sich selbst überlassen wird, in dem Element des Feuers zum Beispiel. Und so kann man das verstehen.
Diese Kurzfilme kann auch jeder sich anschauen, eben online im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Critical Zones heißt diese Ausstellung. Und Horizonte einer neuen Erdpolitik, der Untertitel. Woher kommt Ihr Interesse und Ihr Engagement für Umweltthemen und Klimapolitik?
Es kommt über die Zusammenarbeit mit Daniel Fetzner, der in diesem Projekt das Projekt Deglobalize Crew.com beigesteuert hat, das eben sich auch mit dem terrestrischen Begriff auseinandersetzt. Und ich finde es unheimlich wichtig, gerade als junger Filmemacher, sich mit dieser Neudefinition oder Redefinition von Mensch und Natur zu befassen. Ja, es ist einer der großen zeitgeistigen Themen, die uns ja alle in der Realpolitik heutzutage sowieso, aber auch im philosophischen und gegenwärtigen Kunstgewerbe auch immer wieder auf uns zukommt, diese Thematik. Und sie drängt sich natürlich einfach auf, weil es dringlich ist. Ja, also ich spüre das ja. Wir spüren es alle mit der Pandemie, mit den Auswirkungen des Klimawandels, die uns jetzt zum ersten Mal so treffen hier im schön behüteten Europa. Also ich finde, dass wir da kein Privileg haben und wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns damit befassen wollen. Oder wie wir uns mit der Natur auseinandersetzen wollen, Entschuldigung.
Sie sind im Rems-Murr-Kreis aufgewachsen. Hat diese ländliche Gegend auch einen Einfluss auf Ihr Engagement für Umweltthemen, auf die Themen Ihrer Filme?
Nee, überhaupt nicht, eher mein Elternhaus dann oder auch das Gespräch mit engagierten Freunden aus meinem Kollektiv gibt es auch Sebastian und Christian, die sich ganz stark mit Umwelt auseinander oder mit der eigentlich mit der Umweltthematik an sich auseinandersetzen und darüber viele Filme machen. Also das ist einfach der rege Austausch und unsere heutige Zeit, die da eine ganz wichtige treibende Rolle spielt.
Wenn ich mir Ihren Output der vergangenen Jahre ansehe, also wie viele Filme Sie gedreht haben, wo Sie überall sich engagieren, das sieht ziemlich zeitintensiv aus. Muss man es als junger Filmemacher mit Fassbinder halten? Schlafen kann ich, wenn ich tot bin?
Richtig.
Der ist aber nicht so alt geworden, der gute Herr Fassbinder.
Ja, aber er hat bestimmt erfüllt gelebt.
Was für Stoffe haben Sie denn noch in der Schublade? Worüber möchten Sie noch gerne Filme machen?
Über das Verschwinden würde ich gerne einen Film machen. Ich finde, das Verschwinden ist ein thematischer Ansatz, mit dem ich genau dieses naturphilosophische oder die Redefinition von Natur gerne bearbeiten würde. Ja, also wenn es keinen Ausweg mehr gibt, so wie es jetzt auch der aktuelle Film tut, mit seiner digitalen, technologischen Lösungsansätzen, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, wie kann man denn fiktiv überhaupt noch utopisch oder dystopisch quasi dem ganzen realen Wahnsinn des Klimawandels und der Corona-Pandemie etwas entgegensetzen, ja? Und ich finde das Mysterium des Verschwindens extrem interessant. Also wenn Leute einfach ja nicht mehr auftauchen, von der Bildfläche verschwinden, nicht mehr zu sehen sind, aus der Realität driften sozusagen. Ich glaube, da kann man unheimlich viel darüber erzählen.
Auch welche Spuren sie hinterlassen, wenn sie verschwinden?
Eben genau das Verschwinden so absolut zu nehmen, dass es wieder zu einer Metapher wird. Ja, also eben spurenlos zu verschwinden eigentlich dann. Also ich würde es gerne ins Extrem bringen, wie eben jetzt auch mit dem jetzigen Film das andere Extrem sozusagen gesucht wird, um dann etwas Tiefgründigeres zu erzählen.
Können Filme Einfluss nehmen auf gesellschaftliche Entwicklung?
Das ist die Hoffnung. Immer in kleinen Schritten, aber sicherlich nicht mehr, ja, aber dann schon, das wäre schon schön, ja.
Sie arbeiten jetzt am Schnitt Ihres ersten abendfüllenden Spielfilms, We All Go Up. Und der ist der Abschlussfilm an der Hochschule Offenburg. Was sind Sie dann, wenn Sie den Film veröffentlicht haben? Bachelor of Arts?
Bachelor of Arts, unsäglicherweise, genau, weil ich nicht weiß, was das bedeuten soll. Aber ich bin dann vor allem erstmal Filmemacher, so würde ich es zumindest hoffen. Und dann hoffentlich vielleicht auch Filmemacher eines Langfilms, genau, was ja nie so geplant war. Deswegen ist das schon eine Überraschung für sich.
Wieso hat es nicht geplant?
Weil das Drehbuch keine Langspielfilmanzahl von Seiten hatte sozusagen, sondern es hat nur 30 Seiten, aber der Film hat sich einfach verselbstständigt während des Drehs und während des Schnitts noch umso mehr. Und jetzt sieht es im Moment dann eben danach aus, als würde das tatsächlich auf abendfüllende Länge kommen.
Wie ist da die Arbeit jetzt im Schnitt mit dem Wissen im Hinterkopf, dass das der wichtige und letzte Film in Ihrer Studienzeit sein wird?
Ganz druckbefreit und entspannt, weil ich mir das einfach einräume und das dem Werk einräume vor allem, beziehungsweise das Werk sich das selber einräumt und einfach entstehen will. Und ich glaube, es kommt mir nicht persönlich darauf an, was da jetzt nachher für ein Format erfüllt wird oder für ein formeller für eine formelle Norm eingehalten wird, sondern dass einfach der Film gut wird.
Also Sie haben gesagt, das sollte eigentlich kein Spielfilm werden, aber Sie haben so viel Material. Haben Sie also alle Bilder, die Sie haben wollten, oder gibt es dann trotzdem noch Momente im Schnitt, in denen Ihnen auffällt, dass sie noch was hätten drehen sollen, was sie aber auch nicht nachdrehen können.
Natürlich, die gibt's immer. Da ist man jetzt natürlich knapp bei Kasse und kann auf gar keinen Fall so einen großen Nachdreh stemmen, wie das jetzt irgendwie üblich wäre in Hollywood oder vielleicht auch im europäischen Film dann. Aber das ist egal. Das ist der Geist des jungen Filmemachens. Man muss es dann irgendwie anders regeln, reparieren, überspielen, experimentieren mit diesen Leerstellen, Lücken, wie auch immer. Und das macht auch wieder Spaß.
Wie geht's denn nach dem Studium weiter?
Entweder mit einem neuen Studium oder auf dem freien Markt oder an einer Forschungsstelle für Experimentalfilm. Keine Ahnung. Mhm.
Welches neue Studium würde Ihnen denn da vorschweben?
Ja, ich finde die HFBK in Hamburg super. Die Hochschule für Bildende Künste. Und da würde ich gerne mich in verschiedenen künstlerischen Disziplinen ausprobieren. Natürlich auch im Film weiterhin bleiben.
Aber wenn Sie nicht weiter studieren, dann hieße das jetzt raus in die freie Filmwildbahn. Macht Ihnen das ein bisschen Angst?
Nee. Macht mir keine Angst. Macht mir eher Freude, weil ich denke, die brauchen mich. Ja, und das ist natürlich hochnäsig, aber anders braucht man da nicht ranzugehen.
Ohne ein bisschen Selbstsicherheit ist man, glaube ich, auch verloren im Filmbusiness.
Im Leben allgemein, ja.
Also werden Sie denn, wenn Sie jetzt nicht nach Hamburg wechseln, in der Region bleiben? Also der Schwarzwald ist ja nicht gerade bekannt als Filmmecker, aber Sie sind da schon sehr, Sie fühlen sich da schon sehr wohl.
Ich fühle mich extrem wohl. Ich würde auch hier bleiben. Ich ziehe jetzt allerdings erstmal mit meiner Freundin nach Ludwigsburg in den Schatten der Filmakademie, was auch ganz witzig ist für mich persönlich. Und dann werde ich da irgendwie weiterschneiden und erstmal jetzt den Film fertigstellen eben und währenddessen weitere Projekte schreiben, entwickeln und auf den Weg bringen, genau.
Also es gibt schon die nächsten Projekte, die haben Sie schon.
Auf jeden Fall, ja, ja. Die sind im Rollen, genau.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank, ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Filmemacher Adrian Schwarz war mein Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.